Willkommen zur Pasta Party, dem Ernährungspodcast für Sportler und aktive Menschen. Unter dem Motto Nutrition meets Science dreht sich hier alles um die gesunde und zielgerichtete Ernährung. Im Alltag, im Training und im Wettkampf. Und hier sind eure Hosts, der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher.
Hallo Caro, da sind wir wieder am Start. Wie geht's dir?
Gut geht's, alles gut. Und bei dir, Frank, auch hoffentlich.
Auch alles gut. Wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, was uns von außen vorgeschlagen wurde, was mir vor allen Dingen so in den ersten Monaten dieses Jahres begegnet ist, als ich meinen veganen Selbstversuch gemacht habe. Und zwar geht es um das Thema High Protein. Das ist mir nämlich immer wieder begegnet, als ich so in die veganen Regale reingeschaut habe und auch mich bemüht habe, meinen Eiweißhaushalt vernünftig auf die Beine zu stellen. Dabei habe ich so gemerkt, High Protein ist so ein kleines Trendlabel, kann man fast sagen, was einem immer wieder in den Regalen begegnet. Wir hatten ja vor 2 Wochen das Thema Superfoods, das ist ja fast gleichzusetzen, wenn man so die Intensität sieht, mit der es beworben wird. Ja, was ist dran an diesem Trend? Wir haben ja verschiedene Trends schon erlebt in den letzten Jahren. Wie ordnen wir das Ganze ein?
Ja, wie du schon sagst, es ist ein Trend und wenn man mal schaut, wie bei jedem Trend gibt's, dass ein Trend Richtung Ruhm geht, dann geht er wieder 5 Jahre später in Richtung alles schlecht, Schmach. Also wenn man mal so ein bisschen die Chronologie der letzten Jahre anschauen, in den 50er, in den 1950er, das ist ja jetzt ja doch schon sehr lange her für die meisten von uns, da war das Fett so ganz böse. Die Kohlenhydrate, die waren gut, die Zucker sogar gesunde Schlankmacher, da wirst du lachen, da gibt es irgendwo ein YouTube-Video, wo es tatsächlich darum geht, dass Zucker Schlankmacher sind, also diese klassische High-Carb-Low-Fett-Ernährung. Dann in den 70ern,
ja, da kippt es, ja? Kurz nochmal darauf, das ist ja, man weiß es heute, glaube ich, tatsächlich eine industrielle Absprache gewesen, ja? Eine komplette Falscheinschätzung, die auch industriegetriggert war damals.
Genau.
Also genau. Das ist ja hochdramatisch. Das ist ja, als würde man das Rauchen empfehlen.
Ja. 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 Also das, ja. Auf der gleichen Ebene, da hast du vollkommen recht. Ja. Und Wahnsinn. Und wenn man da auch sieht, wie man da beeinflussbar ist, da würde man jetzt sagen, ach ja, die Leute waren vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Du könntest so einen Trend bei uns jetzt genauso lostreten. Heute halt vielleicht nicht den Zuckertrend, aber einen vergleichbaren Trend. Also da bin ich mir absolut sicher. Mhm. Und wenn man jetzt so auf die 1970er Jahre schaut, da werden sich jetzt nicht mehr allzu viele erinnern können, ich schon, da wendet sich dann das Blatt und dann ist man plötzlich in der Schiene Low Carb, High Fat. Kannst du dich noch an die Atkins-Diät erinnern?
Dr. Atkins, ich glaube, das war tatsächlich das erste Ernährungsbuch, was ich je gelesen habe. Das habe ich mir aus der Stadtbibliothek in Osnabrück geliehen.
Mhm. Genau, diese Atkins-Diät, das war doch das, also wie der Name schon sagt, Low Carb, High Fat, wo du dann ultimativ Eier und fetten Speck etc. pp. Essen kannst. Das war so, also ich kann mich da erinnern, das war eine der ersten Diäten, die so einen typischen Namen gehabt hat. Und dann ist es weitergegangen, springen wir mal ein bisschen weiter in die Gegenwart, in den 2010ern, da ist dann losgegangen, dass die Stunde des Proteins quasi geschlagen hat. Da ist dann so die Geburtsstunde gewesen von diesem High-Protein-Trend und zwar auch so in Punkt Assoziation gesundheitsfördernde Ernährung. Da war nicht nur so der Abnehmeffekt Aspekt im Fokus, sondern auch der Aspekt, ja, das macht uns gesund.
Ja, das sieht man vor allen Dingen in den Kühlregalen, so wenn man so an Milchprodukte denkt, die sind nicht mehr die langweilige Quarkverpackung, die langweilige Milchverpackung, da wird ja auch aktiv auf den Verpackungen inzwischen Werbung betrieben.
Ja, genau. Genau. Und wenn man da ein bisschen schaut, wo war denn da so der Ursprung, dann ist so, wenn du dich erinnern kannst, das ist doch losgegangen so im Fitnessbereich, also Ernährung, Fitnessbereich. Da hat es dann damals so die ersten Eiweißbrote gegeben. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, genau, ja, ja, hä?
Diese Eiweißbrote. Und dann ist da ja ein breites Lebensmittelangebot mit der Zeit nachgerückt. Aber so diese Assoziation Fitness und dann beim Brot, Brot an sich, Kohlenhydrate, böse, fett, ungesund, mixt man da ein bisschen an Eiweiß dabei und dann wird aus diesem Lebensmittel was Gesundes. Also das war so die gedankliche Entwicklung von dem Trend.
Ja, gibt es eine Definition, kann man sagen, wann ist ein Lebensmittel proteinreich?
Ja, da gibt es eine ganz klare Definition, was High Protein oder auf Deutsch hoher Proteingehalt tatsächlich definiert. Und zwar sind es mindestens 20% des Brennwerts von einem Lebensmittel in Form von Protein.
Und was finden wir da inzwischen so im Supermarktregal? Ich erinnere mich an Eis, ja, Proteineis gibt es auf einmal, so aus meiner veganen Phase. Was haben wir noch? Milchprodukte natürlich.
Ja, genau. Da gibt es ganz, ganz interessante, in Anführungsstrichen, Lebensmittel. Und zwar Chips zum Beispiel aus Linsen, dann Schokoriegel, die halt plötzlich Protein sind, dann Cookies. Alles soll halt sagen, hey, wir sind Lebensmittel für den gesunden Genuss zwischendurch. Kannst ohne Bedenken zu dir nehmen, alles gut. Dann eben dieses Eiweißbrot. Die Milchprodukte, wobei ich sagen muss, bei den Milchprodukten ist ja ähnlich wie bei den Superfoods. Das ist ja schlussendlich eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Ich glaube, so heißt es sogar in der Fachsprache.
Was wenn man so ein voller Quark, also nicht irgendwo so ein Magerquark, ein voller Quark, wie viel Prozent?
Auf jeden Fall an oder über die 20%, also der normale Magerquark ist per se schon ein High-Protein-Lebensmittel. Da braucht ja gar nicht aufgepeppt werden. Und dann gibt es ja auch noch so Dinge, hast du das schon mal gesehen? Proteinwasser.
Nee, das hört
sich. Hast du noch nie gesehen?
Nee. Ist ja mir noch nicht bewusst begegnet. Hört sich aber eklig an.
Ja, das hört sich eklig an. Also es gibt da x so perverse Lebensmittel. Aber okay, die Menschen kaufen es.
Die Menschen kaufen es, ne? Mhm. Also haben wir schon mit diesem Etikettenschwindel schon eins aufgedeckt. Wenn ein Milchprodukt mit High Protein beworben wird, dann könnte man auch sagen, unsere Milch ist weiß. Ja?
Also genau, ist ganz genau.
Genau. Was wird sonst so angereichert mit Proteinen und wie passiert das?
Also grundsätzlich werden von Natur aus proteinhaltige Lebensmittel schon mal nochmal mit Proteinzusatz aufgepeppt. Beim Quark tue ich mich da ein bisschen schwer, weil das eher Proteinbombe ist. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel auch, kennst du das, da gibt es so fertige Puddings.
Ja.
Da gibt es diese Puddings und die müssen ja aus Milch oder Milchersatz halt hergestellt sein. Und ist jetzt an sich proteinhaltiges Lebensmittel. Und wenn man da noch irgendwie Proteinpulver mit reinschmeißt, dann ist es halt noch reicher. Oder dass man zum Beispiel an sich kohlenhydratreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Müsli oder Brot, mit Proteinkonzentraten aus, keine Ahnung, aus Weizen, Soja, Lupinenprotein anreichert. Aber trotzdem ist die Dominanz noch drin in dem Kohlenhydrat-Ding. Mhm. Und was halt so ein Punkt ist, dass meist handelt es sich darum, und das wirst du gesehen haben, wenn du dich da im Zug von deinem veganen Projekt doch mit Lebensmitteln ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hast, weil es ja ungewohnte Produkte waren, die du gekauft hast, dass das meist total hochverarbeitetes Zeug ist, wo dann alles Mögliche an Mist mit drin ist. Also man muss so sagen.
Ich erinnere mich da auch an Nudeln. Nudeln bestehen ja eher aus Getreide oder Eiern oder sowas. Aber auch die werden auf einmal aus proteinreichen Grundstoffen hergestellt, irgendwie aus Hülsenfrüchten und so.
Ja, genau. Schmecken auch so. Ja, ganz genau. Oder es gibt ja dann auch schon Lebensmittel. Gut, ich denke, dem gehört wahrscheinlich die Zukunft. Aus Insekten.
Okay.
Und da habe ich nämlich auch schon mal ausprobiert. Das schmeckt gar nicht schlecht. Also aus Insekten, weil das halt von der Nachhaltigkeit her, wenn das entsprechend halt gezüchtet ist. Oder Algen, also da gibt es halt lauter so solche High-Protein-Aspekte.
Ja, ich erinnere mich an einen Besuch in Korea, wo ich vor einigen Jahren mal zur Triathlon-Berichterstattung war. Da gab es diese Automaten, wie man sie sonst kennt, so Kaugummi-Automaten, kenne ich aus meiner
Kindheit genau. Noch.
Da kamen dann tatsächlich irgendwie frittierte Insekten raus.
Ja,
oder
genau.
Haltbar gemachte Insekten. Ja, die schmecken halt knackig und
ja. Also ich finde die nicht ekelig. Also da hat wahrscheinlich jeder andere Sicht der Dinge. Ich finde die jetzt nicht ekelig und gerade zum Beispiel, wenn halt das so entsprechend gezüchtet ist und dann auch in Europa gezüchtet ist, dann finde ich das einen ganz einen guten Ansatz. Muss man natürlich aufpassen, das Zeug, diese Insekten haben dann so diesen Chitinpanzer und das ist natürlich schon allergiebehaftet hoch 10.
Okay. Ja, also Insekten sind sicher irgendwie noch ein absolutes Nischenprodukt. Ansonsten gibt es ja da viele Produkte, wo Werbung betrieben wird, wo der Kaufimpuls angetriggert werden soll durch besondere Verpackungen, ja, durch besondere Versprechen. Ich finde auch, das habe ich festgestellt, die meisten dieser Ersatzprodukte, die ich auch als Veganer gegessen habe, die halten so lange. Die halten so lange, halten viel, viel länger als das Produkt, was ich damit ersetzen wollte.
Da ist wahrscheinlich so viel Mist drin, dass das Zeug haltbar gemacht wird. Und schlussendlich, du wirst das ja gesehen haben, kann man sagen, dass da diese Produkte auch, die kannst unter dem Begriff Convenient Food zusammenfassen. Mhm. Es muss schnell sein, es muss bequem sein, es muss haltbar sein. Und dann, wenn das halt so wirklich schön verpackt ist und dann dieses Clean Labeling, dann suggeriert es dir ja, ja, das ist ja ein wertvolles Lebensmittel. Und wenn es dann vielleicht auch noch ein Ticken teurer ist, das kommt ja da auch noch dazu, dann spricht es ja für die vermeintliche Qualität. Und ich glaube, dass da von der Verkaufspsychologie schon wirklich Experten am Werk sind, dass man das mit gutem Gewissen da kauft.
Ja, ich glaube, das Krasseste, was es da gab, so als Phase, war, dass auf einmal überall glutenfrei drauf stand.
Also auch beim Joghurt, gell?
Ja. Bei Dingen, die fernab, also das wirkt immer so, als wenn da was mitgemacht wurde, damit es glutenfrei ist. Aber das
genau.
Ist eine Selbstverständlichkeit. So wie heute auf vielen üblichen Produkten vegan draufsteht, weil sie einfach vegan sind
ja.
Und es immer schon waren. Ja, genau.
Genau.
Also dieses Clean Labeling ist sicher auch so ein Phänomen der Zeit. Ja, und immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, kann man wirklich sagen.
Es ist wirklich so. Und da soll man schon versuchen, als Konsument klar zu bleiben und das kritisch anzusehen.
Ja, warum macht die Industrie das? Es geht um Profite.
Genau, die will uns nichts Gutes tun.
Ja, das heißt, normale oder teilweise auch billige, kostengünstige Zutaten werden irgendwie so umgelabelt, dass ich als Konsument zugreife.
Genau. Ja. Gewinnmaximierung nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache.
Genau. Woher kommt dieser Trend?
Ja, der Trend kommt, also wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser Trend per se mit dem Clean Labeling. Das gefällt uns. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich schaue auch immer auf die Zutatenliste und je weniger da oben steht, umso mehr spricht mich das Ganze an. Und der Trend, woher kommt der? Der kommt aus dem Fitnessstudio und vom Fitnessstudio in den allgemeinen Gesundheits- und Fitnesstrend, also aus der Muckibude, sagen wir es einmal so ein bisschen übertrieben, in den Gesundheits- und Fitnesstrend. da hat sich das rein entwickelt und deswegen steigt jetzt da permanent die Nachfrage nach diesen angereicherten, ja, wie heißt, Functional Food, weil dem ja eine Bedeutung, eine Funktion zugeschrieben wird. Und so kann man da den Weg verfolgen aus einem Nischenbereich in die allgemeine Bevölkerung schlussendlich.
Da ist sicher was dran, ne?
Und da liegt ja der Markt. Der Markt liegt ja nicht in der Nische. Geld verdienst du mit der Masse.
Ja. Masse machen,
sagt man. Masse mein machen.
Mein pubertierender Sohn, ja, der möchte gerne mehr Masse. Genau, ne? Also sicher sind auch da. Nein, unsere Hörer sind ja schlau, aber wir definieren unsere Hörerschaft ja als Sportler und aktive Menschen und die sind natürlich Zielgruppe dieser ganzen Machenschaften der Industrie, sage ich mal.
Ja. Genau, und da braucht man nicht blöd sein. Da braucht man nicht blöd sein, weil man muss ja davon ausgehen, da steht ja ein Heer an Spezialisten hinter so einem Produkt, vom Werbepsychologen, Marketing etc., welche Farben machen die, vom Food Design. Also ich glaube, wir haben da gar keine Ahnung, wie wir unbewusst manipuliert werden.
Das ist, glaube ich, das muss man bei allem, was uns die Ernährungsindustrie verspricht, natürlich immer wieder hinterfragen.
Ja.
Da gab es schon viele, viele Bücher und Podcasts und so weiter, die das Ganze aufgedeckt haben. Wir tragen heute unseren kleinen Teil dazu bei.
Genau.
Von daher gehen wir jetzt mal auf die Basics zurück. Wir reden über Proteine. Wie viel Proteine brauche ich denn?
Also wie viel Proteine brauche ich? Das ist wieder von Mensch zu Mensch verschieden. So eine Grundzahl ist 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis hoch zu 2 Gramm. Wenn halt der Mensch sportlich aktiv ist und da natürlich abhängig vom Trainingsumfang. Man kann sagen, dann kann man sich selber besser einordnen, finde ich. Wenn ich ab 5 Trainingsstunden pro Woche unterwegs bin, dann habe ich schon einen Bedarf, der über diesen 0,8 Gramm liegt.
Okay. Gibt es da Unterschiede im Geschlecht, im Alter?
Es ist so, dass im Alter der Proteinbedarf steigt, weil im Alter sich so eine sogenannte anabole Resistenz einstellt. Das heißt, unsere Muskulatur ist im Alter nicht mehr so empfindlich auf den Effekt der Proteine, sprich der Aminosäuren. Und deswegen muss man mehr geben, um denselben Effekt auf Krafterhalt oder Kraftaufbau, ist auch mit 80 Jahren noch möglich, oder Muskelaufbau, Muskelerhalt ist auch mit 80 Jahren noch möglich, mit Kombi mit Krafttraining, muss man eben da ein Mehr dann dazugeben.
Ja, wenn ich dieses Mehr nicht habe, das heißt, wenn ich einen Proteinmangel habe, gemessen an dem, was ich denn brauche zwischen diesen 0,8 und 2 Gramm, wie äußert sich das? Ich baue Muskelmasse ab, das ist, glaube ich, eben jetzt klar.
Genau, das ist ganz klar. Es kommt zum Abbau von körpereigenem Muskelprotein. Das steigt. Aber was auch dazu kommt, ist, dass die Funktion der Muskulatur, die wird schlechter. Und wo man vielleicht gar nicht so dran denkt, ist, dass die Gefahr von Knochenbrüchen und die damit verbundene Gebrechlichkeit, also im höheren Alter, und wir hoffen ja alle, dass wir auch ein höheres Alter gesund erreichen, die steigt dann, also deswegen ist eben auch im fortschreitenden Alter das ein ganz wichtiger Aspekt mit dem mit Eiweiß. Und wenn ich einen lang andauernden Mangel habe, dann tangiert es schlussendlich sämtliche Stoffwechsel- und Organfunktionen wie Knochen, Muskel, Bindegewebe, Hormone, Immunsystem, auch Blutgerinnungssystem etc. Also man kann sagen, alles. Also aufpassen, dass man in keinen Mangel rutscht.
Gibt es auch das Gegenteil? Wenn ich mehr als diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme, was habe ich dann vielleicht an Problematiken zu erwarten?
wenn ich jetzt zu viel zu mir nehme, dann muss das der Körper ja irgendwie abbauen und verstoffwechseln. Und ein Abbauprodukt von übermäßiger Eiweißzufuhr ist zum Beispiel die Harnstoffproduktion. Und wenn ich jetzt da mich voll dröhne mit Eiweiß und eben die Harnstoffproduktion durch die Decke geht, dann ist eine typische Symptomatik Müdigkeit, Kopfschmerzen. Und du wirst es bestimmt auch schon gelesen haben, wo immer wieder diskutiert wird.
Die Nieren.
Die Nieren, ganz genau. Und da gibt's viele evidenzbasierte Studien, die sagen, dass die Nierenfunktion nur beim Erwachsenen verschlechtert, wenn eine schon eingeschränkte Nierenfunktion vorliegt.
Aus anderen Gründen eingeschränkt.
Aber nicht, dass der Verzehr ursächlich ist für die eingeschränkte Nierenfunktion.
Okay, das ist, glaube ich, eine wichtige Message. Das ist dann quasi in den Bereich der Fabeln und der Gerüchte zurückzuweisen, dass hohe Eiweißzufuhr per se die Niere schädigen.
Genau, außer ich habe eine Vorschädigung oder ich hänge an der Dialyse. Ja, dann ist natürlich schlecht. Aber dann bin ich auch nicht gesund.
Ja. Wie ist es denn, wenn ich diesen Zielkorridor erreichen möchte? Kann ich das hierzulande mit einer normalen Ernährung schaffen oder muss ich eben zu den High-Protein-Produkten aus dem Supermarkt greifen?
Das schaffe ich ohne Probleme. Wenn ich mich da intelligent ernähre, schaffe ich das ohne Probleme. Und ich schaffe das auch, wenn ich Veganer bin. Natürlich gehören da die Proteine, sprich diese essentiellen Aminosäuren, also die Aminosäuren, die wir im Körper nicht selber produzieren können, sondern die wir von außen aufnehmen müssen, die gehören zu den potenziell kritischen Nährstoffen. Aber wir hatten es ja schon oft angesprochen, wenn ich als Veganer meine Lebensmittelauswahl intelligent positioniere und gestalte und ich auch ausreichend Energie zu mir nehme, dann passt es.
Wunderbar.
Dann bekomme ich das.
Ja, gibt es irgendwo im Bereich Kinderernährung oder so da Besonderheiten? Meine Kinder essen anders, als ich früher gegessen habe und ich habe schon anders gegessen, als meine Eltern früher gegessen haben.
Ja, du, da gibt's auch ganz interessante Studien. Da gibt's diese Veggie-Use-Studie. Die stellt die Frage, was essen denn Kinder und Jugendliche in Deutschland eigentlich? Und wie sieht's aus?
Ich könnte dir Geschichten erzählen.
Das glaube ich dir. Wie steht's denn da um die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen? Und gibt's da Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen, die vegetarisch, vegan oder mischkostig, so sagt man, glaube ich, oder, ernährt werden. Also die Studie zeigt, dass die Proteinzufuhr bei den vegan ernährten Kindern, / Jugendlichen, niedriger ist als bei den Vegetariern und bei den Allesessern. Aber, und jetzt kommt's, die Referenzwerte, die zu erreichen sind, wurden in jeder Gruppe erreicht.
Okay. Also das ist, glaube ich, jedem klar da draußen, dass ich ausgewogen mich ernähren sollte, um dann eben auch wenn ich vegan unterwegs bin und eben auf Fleisch, auf Fisch, auf Milchprodukte, auf Eier verzichte, dass ich dann eben Hülsenfrüchte zu mir nehme. Soja ist da allgegenwärtig heutzutage. Und nein, Soja ist nicht immer umweltschädlich, wenn ich es zu mir nehme. Es gibt auch Soja, das in Europa angebaut wird und was eben nicht zur Verfütterung an Tiere angebaut wird. Linsen, Erbsen gehören dazu. Was haben wir noch? Wo sind Proteine drin?
Ich glaube, du hast da so ziemlich alles gesagt. Also in den Walnüssen zum Beispiel sind auch Proteine drin. Dann die Getreidesorten. Ja, ich denke, haben wir schon alles abgedeckt.
Du hast es eben erwähnt, dass das proteinreiche Brot, das High-Protein-Brot, wie viel Proteine enthält ein normales Vollkornbrot? Kann ich da auch schon einen gewissen Teil meines Grundbedarfs abdecken?
Ja, also die Zahl kann ich dir jetzt leider nicht nennen, aber da kann ich natürlich einen Teil abdecken, weil so ein normales Brot ja aus Getreide hergestellt wird. Und Getreide ist ja ein sehr guter Eiweißlieferant auch.
Mhm, mhm. Ja, die Bioverfügbarkeit der Proteine, wie unterscheidet die sich bei tierischen und pflanzlichen Quellen? Muss ich mehr Proteine essen, wenn ich mich vegan ernähre, weil einfach die menschliche Zelle der tierischen sehr ähnelt und die tierischen Proteine optimaler zu meinem Organismus passen?
Also grundsätzlich ist so, der Unterschied liegt darin, dass die Bioverfügbarkeit, also so wie wir das dann verarbeiten können im Körper, bei den tierischen und bei den pflanzlichen Quellen unterschiedlich sind. Und da liegt der Unterschied in verschiedenen Punkten, nämlich dass die tierischen Quellen schon einmal mehr von diesen sogenannten essentiellen Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, enthalten. Dass die Verdaulichkeit bei den tierischen Proteinquellen besser ist. Das heißt, die zur Verfügungstellung der Eiweiße ist besser. Und dem Körper, dem gefällt tatsächlich die Zusammensetzung, unserem Körper gefällt tatsächlich die Zusammensetzung der tierischen Eiweiße besser. Also dieser Aminosäuremix, der da im Körper ankommt, der wird effektiver er verbraucht im Gegensatz zu dem Pflanzenmix. Und deswegen machen auch diese pflanzlichen Eiweißquellen höhere Harnstoffwerte, weil über verschiedene Wege vom Darm in die Leber zieht da der Körper schon was weg und da entsteht halt dann dieser Harnstoff. Und wenn man den Blick jetzt für die Sportler gibt, dann muss man sagen, dass die tierischen Proteine jenseits jeglicher ideologischer Überlegungen, gell? Nachhaltigkeit etc. pp. Aber rein auf der Papierform die tierischen Proteine eine höhere sogenannte anabole Potenz haben. Das heißt, hilft effektiver Kraft, Muskelmasse aufzubauen, zu erhalten, Adaptionen durchzuführen. Und wie wir schon öfter gesagt haben, ganz, ganz wichtig, im Hinblick auch auf die Bioverfügbarkeit und diese Zusammensetzung der Aminosäure im Pflanzenbereich gut und ausgewogen und intelligent kombinieren.
Dann könnte ich es mir jetzt einfach machen und sagen, okay, ich gehe mit dieser ganzen ethischen Komponente mit. Ich habe das ja auch für mich, versuche da nach wie vor ein Optimum zu finden.
Ist ja
aber
wichtig.
Ich fahre das ganze Fleisch und so runter, sondern ich greife dann sehr gezielt zu mit High-Protein beworbenen Produkten aus dem Supermarkt, um erstmal da die Basis zu legen und woanders dann nicht ganz genau darauf achten zu müssen. Wie sind diese High-Protein-Lebensmittel jetzt insgesamt so in der Ernährung zu bewerten? Kann ich damit Dinge ersetzen?
Also grundsätzlich ist meine Meinung zu dem Thema, diese High-Protein-Produkte, auf die sollte man zurückgreifen, wenn es tatsächlich keine Alternative dazu gibt. Wir haben zum Beispiel auch ein High-Protein-Produkt im Portfolio. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir verkaufen es, / empfehlen es nur mit dem ausdrücklichen Hinweis, wenn dir das überhaupt nicht anders möglich ist, in der Situation dein Eiweiß untertags zu nehmen, dann nimm's, weil es einfach High-End ist von der Qualität. Aber wenn du dir einen Quark mit Flocken machen kannst und das geht, dann mach dir den Quark mit den Flocken. Also ich finde, einfach so aus Bequemlichkeit sind diese High-Protein-Produkte definitiv keine vernünftige Qualität, Alternative, weil man es in der Regel schafft über die Lebensmittel.
Okay, also ich brauche sie nicht als Proteinquelle, um meinen täglichen Eiweißbedarf grundsätzlich erstmal zu decken.
Ne? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht.
Diese ganzen anderen Effekte, die versprochen werden, abnehmen und so weiter, funktioniert das?
Grundsätzlich ist ja so, das Eiweiß, und da können wir jetzt auch den stinknormalen Quark oder andere Eiweißlebensmittel nehmen, kann man Eiweiß schon als Instrument zum Abnehmen hernehmen, Instrument in Anführungsstriche gesetzt. Ganz einfach der Tatsache geschuldet, weil Eiweiß an sich schon stärker sättigt. Also das ist ja immer gut, wenn ich abnehmen möchte und immer gleich satt bin. Weil Hunger ist ja der Gegner jeglicher Abnehmstrategie. Und dann hat dieses Eiweiß den sogenannten thermogenetischen Effekt. Das bedeutet, wenn Eiweiß im Körper verstoffwechselt, also abgebaut wird, dann muss unser Körper mehr Energie aufwenden, um da an die Energie ranzukommen. Und deswegen verbraucht er mehr Energie bei der Verdauung von Eiweiß im Vergleich zu Fett und Kohlenhydraten. Also das ist schon einmal ein Nebeneffekt, den man mitnehmen kann. Aber jetzt kommt wieder unser berühmtes Aber. Bei der Gewichtsabnahme ist es nicht so, dass ich automatisch, wenn ich mich da mit Eiweiß vollknall, dass ich da alles gut mache, sondern es wirkt erst optimal in Kombination, dass ich in die negative Energiebilanz gehe und optimalerweise das Ganze natürlich noch mit Sport kombiniere, und da muss ich keinen Hochleistungssport machen, weil Sport an sich, das hört sich jetzt sehr kompliziert an, anaboles Potenzial hat, was nichts anderes heißt, dass Sport ein wichtiger Punkt ist, unsere Muskelmasse zu erhalten bzw. aufzubauen. Und da bilden sich dann natürlich Synergien mit dem Eiweiß.
Okay, das ist nachvollziehbar. Also hilft es mir nicht in erster Linie oder per se beim Abnehmen, und es ist auch nicht meine einzige Quelle für Eiweiße, die ich am Tag zu mir nehme, aber es kann ja nicht ungesund sein. Wenn da Protein draufsteht, muss es ja irgendwie gesund sein.
Ja.
Ist doch so.
Meint man. Aber man sollte sich doch schon einmal ein bisschen genau, da waren wir ja schon oft bei dem Punkt, die berühmte Zutatentabelle, Ingredients, was da an Zusatzstoffen mit drin ist, die der Mensch nicht braucht und die zum Beispiel in einem puren Lebensmittel, ja, Natur, Joghurt oder wie auch immer, nicht hab. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass da sehr oft auch allergenes Potenzial schlummert, weil Sojaprotein an sich eine hochwertige Proteinquelle, aber es reagieren heute auch viele Menschen allergisch auf Sojaprotein. Also, dass man da schaut. Und es ist halt immer so, dass dieses Proteinlabel, finde ich, ein falsch positives Image entstehen lässt von dem Produkt.
Ja, zumal die Produkte auch teurer sind, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Psychologie. Wenn es teurer ist, muss es ja gut sein und gesund sein.
Ja,
ein
genau.
Trugschluss.
Ja, das ist ein Trugschluss. Ich habe da mal so eine schöne Gegenüberstellung gesehen, und zwar von vergleichbaren Produkten. Also zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, dieser Pudding von einer Firma im Vergleich zu dem proteinreichen Pudding. Da waren vielleicht 5 Gramm mehr Protein drin, aber der war, glaube ich, um 30% teurer, und teilweise ist es bis zu 3-mal so teuer, das Zeug.
Ja, Wahnsinn.
Ja, es ist okay. Echt Wahnsinn, aber der Mensch will betrogen werden.
Der Mensch will betrogen werden durch hochverarbeitete Lebensmittel. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Dieser hohe Verarbeitungsgrad, das weiß ich, dass der dir ein Dorn im Auge ist. Warum genau? Kann das Lebensmittel nicht dadurch optimiert sein, dass es so hoch verarbeitet wurde?
Nein, deswegen ist mir der ein Dorn im Auge. Erstens ist eine unnötige Verschwendung von Ressourcen. Also, weil diese Prozessierung kostet ja alles ein Geld. Also nicht Geld, kostet Energie. Und es ist so, dass je höher verarbeitet so ein Lebensmittel oder so eine Speise ist, umso ungünstiger werden diese ganzen Nährstoffprofile. Schauen wir uns einmal als klassisches Beispiel an, die Kartoffel Und dann die Fritten aus der Tiefkühltruhe und die Chips. Ist immer Kartoffel, aber von der an sich gesunden Kartoffel ist bei den Chips wenig übrig geblieben.
Da
Das ist
bleiben nur noch die
dieses,
Transfette, ja.
die Transfette und dann dieses Kartoffelmehl, dieses aufbereitete. Und diese Lebensmittel, was die halt als negativen Effekt haben, man muss ja sagen, die sind eben hochverarbeitet. Das heißt, es sind viele Zusatzstoffe drin, auch Zusatzstoffe, die Sättigung verhindern und Zusatzstoffe, die eins zu eins ins Gehirn gehen und sagen, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich glaube, das kennt jeder von uns, außer er ist ein Ausbund an Disziplin. Aber mach doch einmal so eine gottverdammte Chipstüte auf. Die
Oh
futterst,
ja.
also mir geht's zumindest so, darum habe ich sie gar nicht mehr daheim. Man macht sie auf und denkt sich, ich esse jetzt eine Handvoll.
Ich
Also,
habe große Hände.
ich habe auch große Hände. Ich habe große Hände. Und das ist aber nicht, weil man sagt, das schmeckt halt so gut, sondern natürlich schmeckt es mir in dem Moment. Aber auch die Zusatzstoffe, die da drin sind, die machen die Lust auf mehr, 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 mehr und die Sättigung fällt halt weg. Und wenn man sich das dann anschaut, das betrifft ja nicht bloß diese Kartoffelchips, sondern viele andere Lebensmittel auch. Und das ist mit Sicherheit ein Grund für dieses pandemische Übergewicht in der Bevölkerung, gerade bei den Kindern auch, was ja ganz, ganz schlimm ist. Und das setzt sich ja dann fort, ist ja nicht bloß, geht ja nicht darum, dass das vielleicht nicht so schön ausschaut, das liegt ja auch im Auge des Betrachters, sondern dass das ja ernährungsbedingte Krankheiten nach sich zieht und damit die Sterblichkeit und die Kosten fürs Gesundheitssystem, also das kann man ja stundenlang ausführen.
Also alles andere als nachhaltig auf jeglicher Ebene.
Ganz, ganz genau. Und ich finde es immer besonders schlimm bei den Kindern, weil die Kinder haben ja eigentlich keine Chance. Wenn die klein sind, die nehmen halt das, was ihnen von daheim gegeben wird.
Ja, das ist, glaube ich, eine relativ eindeutige Message. Was nehmen wir mit nach Hause? Wir kaufen das nicht.
Wir kaufen das nicht. Es ist aus ernährungsphysiologischer Sicht überflüssig. Wir brauchen es nicht. Es ist teilweise sinnlos, wenn ich ein angereichertes Milchprodukt mir kaufe. Dieser ganze Junkfood-Mist wie Chips oder unsinnige Süßigkeiten, die werden nicht gesünder, bloß weil Protein in den Gummibärchen mit drin ist. Und wenn man im Sinne von der Gesundheit handelt und auch im Sinne von der nachhaltigen Ernährung, dann sollte das Protein eben so naturbelassen und wenig verarbeitet wie möglich sein.
Ja, das heißt, wir essen weiter, wie wir es immer schon getan haben, abwechslungsreich, regional, saisonal und das, was die Natur uns hergibt.
Ganz genau, ganz genau. Ich denke, so schließt sich der Bogen und vielleicht arbeiten wir nach der Devise, steht der Tropfen höhlt den Stein und wir machen unsere Leser immer kritischer und sensibler für diese Thematik.
Genau, in diesem Fall unsere Hörer. Nächste Woche, können wir euch schon mal versprechen, haben wir uns verabredet mit Anne Haug. Es ist Ironman-Weltmeisterschaft und Anne Haug ist eine der Favoriten und mit der wollen wir uns unterhalten, wie man denn so als Profi in eine ganze Reise zu einem großen Sportevent geht. Da muss man verschiedene Dinge beachten. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja,
Für
da freue
heute.
ich mich auch. Ja, da freue ich mich auch.
Ja,
Und die
Anne Haug.
Anne auch.
Ja, genau. Anne Haug, ich kenne sie schon lange als Publisher der Zeitschrift Triathlon. Bei dir ist sie in der sportlichen und ernährungsphysiologischen Betreuung. Wer das genauso auf Profiniveau machen will, der findet deine Kontaktdaten in unseren Shownotes, ja, und findet bei dir ganz viele Beratungsansätze, wie er denn gesund und fit zu seiner sportlichen Höchstleistung kommt. Ja, für heute bleibt uns erstmal nicht mehr als wie immer zu sagen, guten Appetit und bleibt gesund. Und dir vielen Dank, Caro.
Ich danke dir, Frank. Also, bis bald. Servus.
Ciao, ciao.